Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Kann man sich das vorstellen? Turnen als Sportart Nummer 1 in Deutschland? Aber das gab es mal. Ende des 19. Jahrhunderts war das noch so. Dann kam das Spiel mit dem Ball aus England. Fußball wurde auch hierzulande immer populärer, obwohl es ja anfangs nicht mal Stadien gab. Das Tempelhofer Feld war seinerzeit so eine Freifläche, die als Spielfeld gut zu gebrauchen war. In den nächsten Minuten geht es um nichts weniger als um die Grundsteinlegung für den Fußball in seiner heutigen Form in Deutschland und um einen geschichtsträchtigen Verein. Vom rebellischen Kick zum Volkssport, Deutschlands ältester Fußballverein, der BFC Germania, wird 135. Ein Feature von Thomas Jedicke.
Sonntagnachmittag auf einem landeseigenen Sportplatz in Berlin-Tempelhof. Abstiegskampf in der Kreisklasse B, BFC Germania 1888 gegen Schwarz-Weiß-Spandau, zweite Mannschaft. Auf Kunstrasen. Etwa 20 Zuschauer stehen, einzeln oder in kleinen Grüppchen, um das Spielfeld herum. Eine Handvoll Rentner, Spielerfrauen mit und ohne Kinderwagen, vertieft in ein Pläuschchen. Ein grimmiger Platzwart kaut auf einer fast vollständig heruntergebrannten Zigarre herum. An einem kleinen Kiosk gibt's Getränke und Würstchen und, bei Bedarf, noch eine trockene Schrippe dazu. Ein paar Jungs im Grundschulalter knödeln ein bisschen hinterm Tor herum. Aus Dafke. Niemand, abgesehen von den munteren Rentnern, die jederzeit ihren Senf dazugeben, scheint einen Blick für Germanias Abstiegskrimi zu haben.
Das ist die vorletzte Spielklasse insgesamt, ja, auf Berliner Ebene.
Und wenn man das in Zahlen ausdrückt?
Neunte? Wolle, neunte Liga? Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, Oberliga, Regionalliga, Oberliga. Berlin-Liga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A, Kreisliga B, 10.
Okay, 10.
10 von 11.
Ja.
Heinz-Dietrich Kraschewski ist seit 18 Jahren Vorsitzender von Germania 88, Deutschlands ältestem Fußballverein. Vereinsmitglied ist der 71-jährige waschechte Tempelhofer, den hier alle bloß Kraschi nennen, allerdings seit 60 Jahren.
Na, wir sind als Kinder halt immer zu Germania gegangen. Und dann haben wir einen Verein gesucht und Germania hat uns versprochen, ihr bekommt einen schönen gelben Lederball. Ihr bekommt die Hemden, mit denen noch die erste Mannschaft spielt. Genauso seht ihr dann aus. Und das ist die Maxime. Das haben die alles erfüllt damals. Und das ist das, was wir heute versuchen weiterzutragen. Nur das, was man halten kann, wird versprochen, was man halten kann. So in etwa.
Viele Jahre war Heinz-Dietrich Kraschewski Germanias Torsteher Nummer 1. Erst vor 10 Jahren hat der 1,90 Mann, der damals noch bei den Senioren das Tor hütete, aufgehört. Mit 60. In der Vergangenheit seien alle paar Jahre immer mal wieder Sponsoren aufgetaucht, die mit Deutschlands erstem inoffiziellen Fußballmeister von 1890 ein bisschen höher hinaus wollten. Doch mehr als ein kurzes Intermezzo in Berlins zweithöchster Spielklasse sprang nicht heraus. Und das ist mittlerweile auch schon 70 Jahre her. Immer wenn die Geldgeber keine Lust mehr hatten, ging es dann eben wieder runter. Eigentlich kein Drama, sagt der ehemalige Sportartikelverkäufer, zieht die Schultern hoch, reckt das Kinn vor und vergräbt die Hände in den Hosentaschen. Bisschen mehr als 10. Liga wäre allerdings schon schön. Doch obwohl immer mehr Menschen, auch Familien mit Kindern, denen das Leben in Kreuzberg oder Neukölln zu teuer wird, nach Tempelhof ziehen, stagnieren Germanias Mitgliederzahlen. Vor allem im Jugendbereich werde es für den Traditionsverein immer schwieriger, Mannschaften für den Spielbetrieb anzumelden, klagt Kraschewski.
Wir haben keine A-Jugend zum Beispiel, das sind schon Probleme, die man hat, klar. Wir müssen den Zuwachs für unsere Herrenmannschaft regeln wir eigentlich immer über, der bringt den mit, der bringt den mit. Und anders ist es halt nicht machbar.
Natürlich kostet der Spielbetrieb auch in Liga 10 Geld. Trikots und Trainingsanzüge müssen gekauft werden, Bälle und ein bisschen Verpflegung. Da kommt schnell einiges zusammen. Hauptsächlich würden die Rechnungen aus den Mitgliedsbeiträgen beglichen, sagt Kraschewski. Aktuell sind laut dem Vereinspräsidenten etwa 300 Vereinsmitglieder registriert. Seit Ewigkeiten wohnt Kraschi in Sichtweite des kleinen Tempelhofer Kunstrasenplatzes. An diesem Spieltag ist dort nur eine Werbung sichtbar. Auf einem Banner, das an den hohen Maschendrahtzaun hinter dem Tor geknotet ist, macht ein kroatisches Restaurant aus der Nachbarschaft auf sich aufmerksam.
Na, wir suchen immer, natürlich. Aber gucken Sie sich nachher mal unser Trikot an. Hier die Trainingsjacke. Hinten steht drauf, was, ältester deutscher Fußballverein, und vorne sind wir frei. Überhaupt nichts. Ja, und so ist es halt. Wir haben nicht mal Werbung auf dem Trikot. Es interessiert keinen. Wir sind alle 5 Jahre mal, sind wir mal im Gespräch, und zwischendurch interessiert diese Spielklasse keinen Menschen.
Ist das, weil Sie sagen, Sie haben vorne auf der Brust nichts drauf, ist das, weil die Konkurrenz auch im Bezirk zu groß ist? Oder woran liegt das?
Will ich nicht behaupten. Es ist halt schwierig, irgendjemanden zu finden, der zu einem passt. Man muss ja auch was haben, mit dem man sich identifizieren kann. Das nutzt ja nichts. Wenn ich hier am Ende eine Kneipe habe, in die ich nie ein Bier trinken gehe, würde ich nicht Werbung laufen. Also, ist ja normal.
Die Germanen, die am 15. April ihr 135. Vereinsjubiläum feiern, seien in ihrer langen Tradition immer reine Amateure gewesen und auch deswegen ein kleiner Club geblieben, sagt Kraschewski. Außerdem hätten sie nie mit anderen Vereinen fusioniert und die Konkurrenz im Bezirk war seiner Meinung nach einfach übermächtig. Fakt ist, viele der ersten deutschen Fußballclubs kamen aus Tempelhof. Nachdem der Sport aus England importiert wurde, gründeten sich um 1880 herum die ersten Berliner Vereine in der Nachbarschaft des riesigen Tempelhofer Feldes. Der BFC Preußen, Blau-Weiß 90 oder Viktoria, die 1908 und 1911 sogar deutscher Meister waren. Zurzeit spielen die Himmelblauen in der Regionalliga Nordost, der vierthöchsten deutschen Spielklasse.
Die waren immer etwas besser als wir. Und da sind die meisten Kinder halt zu den Himmelblauen gegangen. Und die kleinen Verhungerten, die kamen immer zu Germania.
Und diese Tradition, hier steht es ja auch dran, an dem Kiosk, der älteste deutsche Fußballverein, schwingt das immer so mit? Ist das für Sie ein wichtiges Ding oder ist das einfach so eine Botschaft, die da ist? Oder ist man da besonders stolz drauf auch?
Na, der Stolz kommt jetzt. Also wir haben es früher, haben wir das nicht so registriert, sage ich mal. Wir haben das hingenommen. Aber es wurde nicht registriert. Während jetzt machen wir tatsächlich in jedem Jahr irgendetwas, wenn das Jubiläum dran ist, dass wir auch dran erinnern.
Was ist dieses Jahr geplant zum Geburtstag? Der ist ja jetzt bald.
1905 gab es ein Spiel. Wir haben auf dem Flughafen Tempelhof gespielt gegen Civil Services FC aus London. Der Kronprinz war anwesend auf dem Flughafen Tempelhof und die kommen nach Berlin und jetzt haben die uns angeschrieben, ob wir gegeneinander spielen könnten. Jetzt werden wir das natürlich hier versuchen und da wollen wir dann dieses Spiel natürlich machen. Wär ja ein Erlebnis.
Haben wir noch was von den frühen Germania-Plätzen? Ich glaube, hier dieser Besuch des Kronprinzen ist noch so eine Geschichte, die auf dem Germania-Platz, nicht mehr auf dem Tempelhofer Feld, sondern dann schon auf dem ersten, ja, Stadion kann man es wahrscheinlich noch nicht nennen, aber dem ersten Germania Sportplatz in der Ringbahnstraße stattfindet. Da ist nämlich 1905 ein Spiel, wo eben auch der Kronprinz Wilhelm zu Besuch ist. Da gibt es einige schöne Aufnahmen, wie er eben in einer Art VIP-Loge dort ganz nah am Feldrand aber steht.
Welcher ist es denn, der mit der Mütze, der? Die haben ja alle eine Mütze.
Philipp Holt ist Historiker. Zusammen mit seiner Kollegin Lena Rudeck hat er eine Sonderausstellung für das Tempelhofmuseum kuratiert, die anhand von historischen Fotos und anderen liebevoll ausgestellten Archivalien, meist originalen Objekten, über 100 Jahre Fußball im Bezirk beleuchtet.
Ich glaube auch mit fest aufgebauten Toren, also so, dass man nicht mehr die Situation hatte, dass man tatsächlich für jedes Spiel Tore ranschaffen musste oder sich in umliegenden Kneipen umziehen musste. Aber es ist eben nicht mit heutigen Stadien vergleichbar.
Das ist auch auf dem Germania-Platz, da sieht man das nochmal. Also die Tore, es gab schon Tore sogar mit Netzen, aber die Zuschauer standen eben ums Spielfeld herum.
Ja, herzlichen Glückwunsch, danke, ganz toll.
Die Ausstellung befindet sich in einem hellen, etwa 30 Quadratmeter großen Raum, der in freundlichem Grün und Weiß gehalten ist. Sie konzentriert sich auf 4 Vereine, die bis heute existieren. Viktoria, Preußen, Blau-Weiß und eben Germania. Zum Fotomaterial gibt es viele erläuternde Texte und historisches Filmmaterial, das an Medienstationen gezeigt wird. Gab es in den ersten Fußballjahren fast nur improvisierte Spielfelder an wechselnden Orten, vor allem auf dem riesigen Tempelhofer Feld, änderte sich das im Laufe der Zeit. Mitte der 20er Jahre war Fußball schon so populär, dass in Berlin die ersten Stadien gebaut wurden. Eine der ersten großen Arenen ließ der 1894 gegründete BFC Preußen errichten. 1924 wurde auf dem Tempelhofer Feld das Preußenstadion eingeweiht. Die Anlage konnte 40.000 Zuschauer aufnehmen und verfügte außerdem über 6 Fußballnebenplätze sowie 4 Tennis- und 2 Hockeyplätze. Das Stadion war 12 Jahre lang in Betrieb und Ort vieler Meisterschaftsspiele, bevor es 1936 im Zuge der Erweiterung des Zentralflughafens wieder abgerissen wurde. Lena Rudeck und Philipp Holt bleiben jetzt vor einem Foto stehen, das vor 100 Jahren auf der Stadionbaustelle entstand.
Das ist ein Foto, was auch in der Festschrift abgedruckt war, was uns aber auch der Verein zur Verfügung gestellt hat. Da sieht man die Vereinsmitglieder, die jungen Vereinsmitglieder dabei, wie sie ihre Erdarbeit ableisten. Also jedes Vereinsmitglied hat 24 Stunden Erdarbeit abgeleistet und somit seinen Beitrag zum Bau dieses Stadions dazu gegeben.
War das eine Sensation damals, dass man das geschafft hat, dass man so ein großes Stadion gebaut hat? Ein ähnlich großes Stadion gab es ja wahrscheinlich gar nicht. War das das größte in Deutschland überhaupt und das erste dieser Art?
Also es gibt zumindest zur gleichen Zeit auch das Stadion am Gesundbrunnen, was glaube ich auch 23, 24 entsteht. Da bin ich mir nicht sicher, wie hoch die Kapazität ist. Aber das ist ja auch schon ein ja, doch sehr großes Stadion. Auch das Berliner Poststadion wird dann ein paar Jahre später gebaut. Also ich glaube, es war tatsächlich eher so, dass in Berlin dann eine Art Überangebot an großen Stadien existiert. Das einfach scheinbar der Geist der Zeit war, diese zu bauen. Und genau, das wurde ja auch, aber auch das hier nicht nur von den Tempelhofer Vereinen genutzt, sondern dann eben auch für Berliner und deutsche Meisterschaften, für Endspiele etc.
Und das da oben, der Film, was ist das?
Ja, das ist ein ganz tolles Fundstück, wie ich finde. Das sind Ausschnitte aus dem Film König der Mittelstürmer von 1927, der erste deutsche Fußballfilm, Stummfilm. Und ja, viele Szenen, die wir jetzt hier auch sehen, sind in dem Preußenstadion gedreht worden.
Das ist das Preußentrikot.
Das ist auch das Preußentrikot, die tragen. Also die fiktive Mannschaft FC Alemannia tragen die Preußentrikots in diesem Film.
Ja.
Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Und die ganzen Trainingsszenen, die in dem Film zu sehen sind, die sind alle im Preußenstadion gedreht.
Also auch Viktoria baut ja irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts einen eigenen Platz in der Eisenacher Straße, also in der Mariendorfer. Der Vorläuferverein von Blau-Weiß, Union baut in der Rathausstraße einen Platz und genau, also das ist einfach dann so die Entwicklung, die es da nimmt, sozusagen der erste Schritt, die eigenen Plätze wahrscheinlich inklusive eigenen Vereinsheimen zu bauen, wie es dann eben dann nochmal knapp 20 Jahre später Richtung größerer Stadien geht.
Bevor Fußball in Deutschland Turnen als Volkssport Nummer 1 ablöste, dauerte es eine ganze Weile. Hatte der 1900 gegründete Deutsche Fußballbund, DFB, vor dem Ersten Weltkrieg rund 190.000 Mitglieder, waren es 1920 schon 400.000. Der Sport wurde damals vor allem von Kriegsrückkehrern importiert. Dass Fußball in dieser Zeit nicht mehr ausschließlich von Studenten, Kaufleuten und Akademikern gespielt wurde, lag aber auch am 8-Stunden-Arbeitstag, der 1918 eingeführt worden war.
Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley Schuss, Tor!
Tor! Für Spieler und Zuschauer entwickelten sich Fußballspiele dadurch rasch immer mehr zum Zentrum ihrer Freizeit- und Amüsieraktivitäten. In dieser Phase, in der sich auch der Ligabetrieb ausweitete, wuchs auch die Infrastruktur. 10 Jahre zuvor, als es noch keine großen Stadien gab, musste selbst bei großen Spielen noch improvisiert werden.
Die Plätze, die eben da waren, wurden dann verschieden genutzt. Also wir haben hier zum Beispiel auch noch 2 Ankündigungen von internationalen Länderwettkämpfen. Hier ist England-Deutschland, der erste 1908 auf dem Viktoria-Sportplatz in Mariendorf. Oder eben auch dann, das ist glaube ich von 1911 genau, und auch Deutschland-England auf dem Union-Sportplatz auch in Mariendorf. Also es wurden dann eben auch im Prinzip mit den Spielplätzen, die man hatte, die man bespielen konnte, wurde dann sozusagen gearbeitet und da wurden die Spiele drauf verteilt.
Und wo haben Sie das her, diese Ankündigungen?
Die sind tatsächlich aus dem Archiv von Viktoria.
Die waren so dazwischen. Also, wirklich einfach zwischen den Sachen. Und da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut, die auch dann im Original ausstellen zu können.
Die Eröffnungsparty der Sonderausstellung zur Tempelhofer Fußballgeschichte ist gut besucht. Auch einige Vertreter der vorgestellten Vereine sind gekommen, zum Beispiel Ulrich Brüggemann. Er ist Präsident von Viktoria, einem Gründungsmitglied des DFB. Nach einer Saison in der dritten Liga spielt der zweifache deutsche Meister aktuell in der Regionalliga Nordost, der vierthöchsten Spielklasse im deutschen Ligabetrieb. Eine Fusion mit LFC Berlin vor 10 Jahren hat die Vereinsstrukturen des mit Abstand erfolgreichsten Tempelhofer Vereins grundlegend verändert. Der eingetragene Verein bildet nun die organisatorische Einheit für den Breitensport. Die Leistungsmannschaften sind in Kapitalgesellschaften und GmbHs ausgegliedert.
Von der Struktur her sind wir einer der größten Vereine wahrscheinlich in der Bundesrepublik.
Die Größe des Vereins helfe Viktoria, sich einen noch besseren Namen zu machen, um sich so zur gefragten Talentschmiede weiterzuentwickeln, sagt Ulrich Brüggemann.
Wir haben 1500 Mitglieder, spielen ca. 1200 Jugendliche und Erwachsene bei uns im Verein Fußball. Also ich sehe den Fußball, ich sehe den Leistungsgedanken ganz klar. Das ist auch das Aushängeschild und das Flaggschiff, die ersten Frauen, ersten Männer. Aber wir sehen auch ganz klar die soziale Komponente, die wir in dieser riesengroßen Jugendabteilung jede Woche da auf den Platz bringen. Bei uns spielen knapp 1000 Kinder und Jugendliche jede Woche Fußball.
Zur Ausstellung im Tempelhof Museum habe man allerdings nicht allzu viel beitragen können, bedauert Ulrich Brüggemann. Wie bei vielen Sportclubs sei auch das Viktoria-Archiv in der langen Vereinsgeschichte, die nach vielen Fusionen zudem besonders kompliziert sei, nicht besonders gut gepflegt worden.
Und LFC Berlin ist ja schon vorher auch ein fusionierter Verein gewesen, aus 2 weiteren Fusionen aus den 70er und 80er Jahren. Und da haben wir zumindest schriftlich eine Historie gehabt. Durch Feiern und Festschriften können wir da in die Vergangenheit gucken.
Wie bei vielen Sportvereinen kümmern sich auch bei Viktoria ausschließlich Ehrenamtliche darum, die Vereinsgeschichte zu dokumentieren. Doch es gäbe bei Viktoria einfach nicht genügend engagierte Helfer, um ein richtiges Archiv aufbauen zu können, klagt Brüggemann.
Aber so Pokale und sowas ist relativ dürftig alles. Also das ist wahrscheinlich irgendwann in Privathänden gelandet bei, was weiß ich, Trainern, Betreuern, die in der Mannschaft da gewirkt haben. Und das meine ich ohne Vorwurf, aber das ist einfach Fakt. Also wir haben keinen Raum, wo jetzt irgendwie die Geschichte dargestellt wird. Also weder Viktoria noch LFC und die Vorgängervereine.
Doch Viktoria ist keine Ausnahme. Auch die Chroniken der 3 anderen Tempelhofer Vereine, die in der Ausstellung vorgestellt werden, haben große Lücken. Ganz wenig herausfinden ließ sich zum Beispiel über ihre Rollen während der Nazizeit. Immerhin ist die Historikerin Lena Rudeck, die die Ausstellung mit Philipp Holt zusammengestellt hat, bei Preußen fündig geworden. Dabei stieß sie auf einen sehr prominenten Namen.
Wir haben hier den Felix Linnemann ausgestellt, der Ihnen vielleicht auch ein Begriff ist. DFB-Präsident, kommt aus dem Verein Preußen, also auch ein Tempelhofer.
Ach so.
Ja, und der ja maßgeblich auch für die Gleichschaltung des gesamten deutschen Fußballs unter den Nationalsozialisten verantwortlich war und das kräftig mit angeschoben hat.
Felix Linnemann war in der Zeit zwischen 1925 und 1940 Präsident des Deutschen Fußballbunds. In leitender Funktion bei der Kriminalpolizei war das NSDAP- und SS-Mitglied von 1939 an, unter anderem für die Deportation von Sinti und Roma in Vernichtungslager verantwortlich. Anlässlich der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hatte der Historiker Nils Havelmann in seiner vom DFB in Auftrag gegebenen Studie Fußball unterm Hakenkreuz Felix Linnemanns Wirken ausführlich beleuchtet. In der historischen Materialsammlung des BFC Preußen, in dessen Vorstand Linnemann 1908 gewählt wurde, hat Lena Rudeck dazu jedoch nichts gefunden.
Und beim BFC Germania ist es zum Beispiel so, dass sie natürlich auch verständlicherweise sehr viel Wert auf den Titel ältester noch bestehender deutscher Fußballclub legen. Das heißt, die haben auch eine kleine Sammlung, die haben das auch mal aufarbeiten lassen. Die kleine Sammlung ist aber ein Aktenordner. Und wenn wir bei Germania sind, kann ich Ihnen gerne eine Exponat schon mal zeigen, was auch sehr, wirklich sehr schön ist, wo wir sehr glücklich sind, dass wir das ausstellen dürfen. Und zwar ist das eine Untertasse von dem 25-jährigen Vereinsjubiläum von 1913. Ah. Und das wird gelagert in einer gelben Postbox, gut verpackt,
im kleinen Zimmer bei Herrn Kraszewski beim BFC Germania.
Archiv ist gut, ja. Wir haben die Presse nannte das immer die gelbe Postkiste. Wir haben so einen kleinen Kasten und da stehen einige Sachen drin.
Heinz-Dietrich Kraszewski wirkt noch immer relativ tiefenentspannt, obwohl das Kreisliga B-Keller-Derby gegen Schwarz-Weiß Spandau 2 kurz vor Schluss auf Messers Schneide steht.
Wir können hier leider nicht alles ausstellen, was wir gerne wollen. Es ist alles gemeinnützig hier auf dem Feld, darf man nicht vergessen. Und dann kommen die oben und wollen wir halt auch nicht machen, dass wir irgendwas verlieren hier in unserer Ausstellung.
Tief in der Nachspielzeit steht es 1:1. Germanias Präsident musste bis jetzt schon einige Nackenschläge verkraften. Kurz nach Germanias 1:0 verursachten seine Jungs einen Foulelfmeter und kassierten postwendend den Ausgleich. Dann musste er auch noch mit ansehen, wie sein Kapitän vom Platz gestellt wurde. Doch die Pille, die Kraszewski jetzt schlucken muss, ist noch bitterer. In Unterzahl laufen seine Germanen, die mit dem Mut der Verzweiflung alles nach vorne werfen, um auf den letzten Drücker vielleicht doch noch das Siegtor zu machen, in einen satten Konter und fangen sich stattdessen noch einen Spandauer Treffer. Knockout. Endstand Germania 1, Spandau 2. Nach dem Schlusspfiff ist die Atmosphäre zunächst hitzig. Einige haben ziemliche Mühe, ihren Frust zu unterdrücken und den Schaum vom Mund zu bekommen. Doch nach ein paar Minuten ist die Wut bei den meisten Germanen zum Glück wieder verraucht. Auch Heinz-Dietrich Kraszewski sitzt wieder fest im Sattel und hat alles im Griff.
Und hat der Verein nur Fußball oder noch andere Abteilungen auch?
Nur Fußball. Wir sind ein reiner Fußballverein.
Und Frauen- und Mädchenmannschaften?
Nee. Eigenartigerweise hat sich hier noch nie angeboten. Nie eine Nachfrage. Wir haben immer mal ein Mädel, was bei den Kleinen mitspielen darf, bei den Jungs. Bis zu ihrem gewissen Alter. Da haben wir immer mal ein Mädel. Aber als Mannschaft würden wir sie nicht zusammenbekommen.
Das heißt, Sie warten sozusagen, bis jemand kommt zu Ihnen. Sie selber gehen nicht raus, sowas machen Sie nicht?
Nee, das machen wir nicht. Also A1, wir sind ja hier, die meisten von uns sind ja noch berufstätig. Die kämen ja nicht dazu. Das geht ja alles von der Freizeit ab, darf man ja nicht vergessen. Also das machen wir nicht. Wir haben hier unsere Veranstaltung, die wir dann auch mal, weiß ich nicht, publizieren in einer Berliner Woche oder sonst irgendwo anzeigen. Und dann lebt man halt damit. Kleine Schilder ins Fenster vorne, am Eingang. Das schon, aber anders nicht.
Der Präsident muss jetzt in die Kabine, seinen geschlagenen Germanen Mut zusprechen, sie wieder aufrichten. Denn der Abstiegskampf ist noch lang und längst noch nicht entschieden. Langsam leert sich der Kunstrasenplatz in Berlin-Tempelhof. Auch am kleinen Kiosk ist nicht mehr viel Betrieb.
Man möchte auch einen gewissen Erfolg haben. Und wir sind halt auf der Suche nach Trainern, jungen Männern, können auch Sportstudenten sein.
Robert Petersen wohnt auch im Tempelhofer Kiez. Weil sein kleiner Sohn sich ein bisschen bewegen sollte, hat er ihn bei Germania angemeldet. Inzwischen ist der 32-jährige Petersen, der in einem Pflegeheim arbeitet, Germanias Jugendleiter.
Alle, die eine Affinität zum Fußball haben, die den Fußball mögen, so wie wir, und das Wissen, das sie haben, gerne an die Kinder weitergeben, dass wir uns hier ein bisschen Struktur aufbauen auch. Wir haben eine Vergangenheit, wir haben aber auch eine Zukunft und wollen auch die gestalten. Und das beginnt ja halt schon mit den Kindern.